Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag, wo wir uns hier in Oldenburg treffen können, in dieser Gemeinde. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du jetzt die Predigt segnest, dass du Gnade zum Predigen gibst und den Anwesenden hier Gnade zum Hören. Bitte, Jesus, segne du dein Wort und schenk uns deine Gegenwart. Amen. Wir haben heute Visionssonntag. Vision, das ist ja das, was man so vor seinem inneren Auge hat, worauf man sich hin orientieren kann. Manchmal braucht man einfach etwas, was man jetzt schon sieht, was noch nicht da ist, worauf man sich hin entwickeln kann. In Sprüche heißt es, Sprüche 28, Vers 18, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Da sagt Gottes Wort uns, auch als Gemeinde, wir brauchen eine Vision, wir brauchen etwas vor unserem inneren Auge, worauf wir uns hin entwickeln können. Das gibt Kraft. Das gibt Motivation. Das führt eine Gemeinde, wenn sie eine Vision vor Augen hat, ins Gebet. Weil wir haben es noch nicht, aber Gott, wir wollen es ergreifen, wir wollen darauf hingehen und wir wissen, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist deine Kraft. Und du hast uns etwas vor Augen gemalt, Gott. Darauf wollen wir hinzugehen. Wenn Mose keine Vision gehabt hätte, dann wäre er schön fein in Ägypten geblieben. Hätte sich nicht aufgemacht, mit diesem störrischen Volk durch die Wüste zu gehen. Hätte gesagt, niemals. Bleib mir doch weg. Ich gehe wieder schön zurück in meinen Königstempel hier. Aber Gott hat zu ihm gesprochen. Führe mein Volk raus aus Ägyptenland in das gelobte Land. Ein Mann, der Vision gehabt hat zum Beispiel. Jürgen hat ja gerade schon erwähnt, dass der Altkanzler Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und ich glaube, dass das zumindest für einen Christen nicht stimmt. Wenn man irgendwie was sieht, so, keine Ahnung, was Außerirdische oder Aliens oder solche Sachen, dann mag das sein. Aber ein Christ darf Vision haben. Und eine christliche Gemeinde darf Vision haben. Wo wollen wir hingehen? Gemeinsam. Was ist unser gemeinsamer Auftrag? Und das muss nicht so sein wie bei diesen zwei Freunden, die beide Fußballfans waren. Und die sich gefragt haben, gibt's wohl im Himmel Fußball? Und sie haben sich abgemacht, wenn der eine von den beiden stirbt, dann kommt er zurück und sagt dem anderen Bescheid. Und dann kommt es so, dass der eine dann stirbt und er hält sein Versprechen auch ein, er kommt wieder zurück, begegnet seinem Freund und sagt, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Botschaft für dich. Die gute Botschaft, es gibt Fußball im Himmel. Und die zweite und die schlechte Botschaft ist die, am Freitag stehst du im Tor. Das ist eine Vision, die negativ ist und das meine ich damit nicht. Aber die Frage sich zu stellen, was soll ich denn tun? Was will Gott mit meinem Leben machen? Was will Gott mit uns als Gemeinde erreichen? Wozu existiert diese Gemeinde eigentlich? Diese Frage haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder gestellt. Tun wir das, wozu Gott uns gerufen hat? Sind wir an dem Orten, wo Christus wäre? Haben wir die Kraft Gottes in unserem Leben? Erleben wir das in unserem Alltag, dass Christus, der Auferstandene, in unserem Herzen lebt und dass er uns seine Vollmacht gegeben hat, um diese Stadt zu verändern, um deine Familie zu erreichen, um deine Nachbarn zu erreichen, um die Liebe Gottes auszugießen in diese Stadt hinein. Und es gibt die Gefahr, dass eine Gemeinde daran auch vorbeileben kann. Dass wir nicht in die Fülle hineinkommen, weil wir uns das nicht zusprechen lassen, weil Gottes Geist uns an der Stelle vielleicht mal angesprochen hat, aber wir haben innere Barrieren aufgebaut, wir haben Gedankenbarrieren aufgebaut, sondern nein, das kann nicht für mich sein. Gott kann mich nicht gebrauchen, ich bin viel zu schlecht, ich bin viel zu unheilig, ich bin nicht würdig. Solche Gedankenbarrieren im Kopf halten uns davon ab, in die Berufung Gottes hineinzugehen. Die Offenbarung berichtet uns von einigen Gemeinden, wo zum Beispiel eine Gemeinde da ist, die erste Liebe verloren hat. Sie ist abgewichen von dem, was Gott eigentlich hatte. Eine Gemeinde, die brennt vor Liebe für Christus. Und Christus sagt, ihr habt diese Liebe verloren. Das ist ein Drama. Eine Gemeinde, die erste Liebe verloren hat. Was ist übrigens die erste Liebe? Bei Christus. Musst du da was tun? Die erste Liebe bei Christus ist, du wirst geliebt, du empfängst. Du stehst vor dem Schöpfer der Welt, der auch dein Erlöser sein möchte und lässt die Liebe Gottes fließen in dein Leben. Lässt dir zusprechen, du bist mein geliebtes Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der Moment, wo du die Liebe Gottes das erste Mal erlebst. Wo du ausrasten könntest vor Freude. Wo du merkst, dein Gewissen ist rein. Meine Vergangenheit, alles, was ich falsch gemacht habe, Christus hat es am Kreuz bezahlt und ich darf frei in die Zukunft gehen. Was für eine wunderbare Zusage. Die erste Liebe. Ganz viele Gemeinden in der damaligen Zeit, in der ersten Christenheit, waren auch schon in der Gefahr, dass sie ihre Vision verlieren, dass sie sich auf Nebengleise, würden wir heutzutage vielleicht sagen, fokussieren. Dass sie nicht mehr auf das Zentrale fokussieren. Ein Großteil der Briefe, die Paulus geschrieben hat, hat er darum geschrieben, weil die Gemeinden Probleme hatten. Der Korintherbrief zum Beispiel ist eines der besten Beispiele dafür. Was da passiert ist in dieser Gemeinde, ist eigentlich unfassbar. Dennoch sind sie die Heiligen. Aber es braucht ein Korrektiv. Und ich möchte euch einfach motivieren heute, dass Christus dich gebrauchen möchte in deinem persönlichen Leben und uns als Gemeinde zusammen, als Leib Christi in dieser Stadt, dass wir einen Auftrag haben von Gott und dass wir da immer mehr hineinkommen, dass wir uns das vor Augen malen, dass wir uns das zusprechen lassen, dass der Geist Gottes hoffentlich zu dir konkret spricht. Wir müssen nicht alle das Gleiche machen, sondern es ist sehr individuell. Ich werde gleich darauf eingehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo ist im Neuen Testament etwas Inspirierendes, was so eine Vision ausmachen könnte? Und ich habe so mit Gott gesprochen und ich habe den Eindruck gehabt, denk doch mal über die Zeit zwischen Auferstehung und Pfingsten. Das ist die Zeit, in der wir gerade leben. Was ist da passiert? Christus ist seinen Jüngern begegnet. Sie konnten es kaum glauben. Der ist wirklich auferstanden. Und er hat angefangen, mit ihnen zu reden. Und darauf möchte ich unter anderem eingehen heute in einem Bibeltext und dann von da aus die Linien noch weiterziehen. Wir haben die Apostelgeschichte zum Beispiel, dort werden wir gleich mal einsteigen. Da wird uns berichtet von einem sogenannten Theophilus. Theophilus, das war ein hochangesehener Mann und der ist einem Christen begegnet, und zwar Lukas. Und das hat mich total begeistert, was dieser Lukas bereit war, für Theophilus in Kauf zu nehmen. Dazu möchte ich jetzt mit euch den Bibeltext lesen von der Predigt. Was siehst du, Theophilus? Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 5. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch, damit ist das Lukas-Evangelium gemeint, habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen auserwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebte. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus verheißt die Taufe in den Heiligen Geist. Und wenn wir uns mal in diesen Text quasi auf diese Nebenspur einlassen, hier schreibt Lukas, der Arzt, der mit Paulus unterwegs war, an Theophilus einen monsterlangen Brief. Wenn ihr euch mal die Apostelgeschichte anschaut, wie viele Kapitel das sind, und euch dann vor Augen führt, der hat vorher auch schon das Lukas-Evangelium geschrieben für diesen Mann, dann wollte Lukas Theophilus gewissermaßen etwas vor Augen malen. Er wollte, dass er inspiriert ist, dass er eine Vision hat von dem, was sein könnte in seinem Leben. Im Lukas-Evangelium hat offensichtlich Lukas eine Begegnung mit diesem Theophilus gehabt, der wahrscheinlich ein angesehener Mann war. Im Lukas-Evangelium Kapitel 1, das beginnt so: Lukas 1, Vers 1 bis 4. Viele haben es schon unternommen, Berichte zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Warum schreibt er das? Er hat eine Begegnung mit diesem wahrscheinlich römischen Senator oder Ritter, weil dieses hochgeehrt, so wurden nur solche hochgestellten Persönlichkeiten in der Gesellschaft damals angesprochen. Hochgeehrter Theophilus. Lukas hat eine Begegnung mit ihm und er sagt, irgendwie möchte ich, dass er Jesus kennenlernt. Und er fängt dann an, ganz akribisch, das sagen auch Historiker, ganz akribisch sich die Geschichten vorsprechen zu lassen. Er geht zu den Leuten und fragt, wie war das wirklich? Ich habe alles zusammengesammelt, damit du, Theophilus, einen sicheren Grund hast für den Glauben an Jesus Christus. Und er schreibt nicht nur eine Postkarte, sondern er schreibt das ganze Lukas-Evangelium. Was für ein Aufwand, um einen Menschen für Jesus zu gewinnen. Und er malt ihm Christus vor die Augen, wie er geboren worden ist, wie er gelebt hat, wie er am Kreuz gestorben ist und wie er auferstanden ist. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Was macht sich da jemand für eine Mühe, um einen Menschen für Christus zu gewinnen? Und er weiß, ich muss ihm Christus vor die Augen malen, nicht mich. Ich muss Christus ihm diesen Menschen vor die Augen malen, nicht mich. Wie kannst du Jesus kennenlernen? Möglichst ein gutes Fundament dafür bekommen. Und er schreibt das Lukas-Evangelium. Also wenn du zum Beispiel hier sitzt und Probleme hast mit Kirche, wenn du Probleme hast mit Glauben und so weiter, dann empfehle ich dir, lies das Lukas-Evangelium durch. Und stell dir diese Frage, will ich diesem Jesus, der dort beschrieben wird, will ich dem nachfolgen? Oder lasse ich mich abhalten von meinen Fantasien, wie Kirche doch doof ist und was die Christen alles falsch gemacht haben? Ich bin jahrelang in Ostdeutschland in einem Gefängnis gegangen und habe dort Seelsorge gemacht, habe Bibelstunden gemacht und ich habe dieses Beispiel und dieses Zitat so satt gehabt irgendwann. Ja, ihr Christen habt die Verfolgung der Hexen und die Kreuzzüge und ja, es stimmt alles. Und da kann man auch als Christ heulen. Schau dir den Christus im Lukas-Evangelium an und frag dich, willst du diesem Christus folgen, der von sich behauptet hat, ich bin der Sohn Gottes und ich bin für dich gestorben und auferstanden, weil ich dich so liebe. Das ist das Entscheidende. Das war das, was Lukas erstmal getan hat. Und dann kommt die Apostelgeschichte. Irgendwann in der Zwischenzeit, vermuten einige Ausleger, ist Theophilus Christ geworden, weil dieses Hochverehrte nicht mehr vorkommt. Er schreibt jetzt nur noch an Theophilus, so wie mein Kumpel. Hey, lieber Jürgen, lieber Volker, so. Ich schreibe nicht mehr, hey, hochverehrter Volker. Wir sind Brüder geworden. Da hat sich etwas verändert. Zwischen Lukas Evangelium und Apostelgeschichte hat sich etwas verändert. Aber ich möchte ihn inspirieren, ich möchte ihm etwas vor Augen malen, was jetzt im Hier und Jetzt mit Gott möglich ist und was ich erlebt habe mit Christus, was der Heilige Geist in meinem Leben bewirkt hat, was der Heilige Geist bewirkt hat, als ich mit Paulus unterwegs war. Wenn ihr die Apostelgeschichte mal lest, in vielen Teilen, im zweiten Teil beginnt das, wo das in Wir-Stil ist, am Anfang immer in der dritten Person berichtend und irgendwann gibt es so Phasen, wo es im Wir-Stil ist. Da berichtet jemand, der das auch gesehen hat, der dabei war und der die Leute kennt, von denen er da erzählt. Und er malt ihm vor Augen, was durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich ist. Wenn du Christ geworden bist, wenn du Christus vor Augen malt hast, wenn du dein Leben Christus übereignet hast, dann ist das wunderbar. Und Lukas denkt hier in einem Prozess. Er denkt hier davon, okay, wenn du Christ geworden bist, dann darfst du da nicht stehen bleiben, du musst weitergehen. Du trägst Christus in deinem Herzen, du hast den Heiligen Geist empfangen. Also gib aus, teile aus, mach was draus. Er führt Theophilus weiter, einen Schritt weiter. Und es wird deutlich in der Apostelgeschichte, dass Jünger, was Jünger auch nicht sind. Wir haben ja häufig manchmal so Vorstellungen, was Jünger sind. Jünger sind nicht einfach Menschen, die einfach nur einer Lehre folgen. Jünger, das sind nicht Menschen, die einer Institution angehören. Das sind nicht einfach nur Menschen, die sich an einem bestimmten Ort treffen. Jünger, das sind noch nicht mal die perfekten Menschen. Jünger, das sind diejenigen, die Jesus kennen. Diejenigen, die mit bei Jesus dann dabei waren. Die auf seine Worte gehört haben und ihm gehorcht haben. Jünger, das sind Menschen, die wie kleine Mini-Christusse, wie kleine Mini-Jesusse in die Welt hinausgehen und dort das Werk weiter vollbringen, was Christus auch getan hat. Du kannst dir das im Lukas-Evangelium anschauen. Christus heilt die Kranken. Christus befreit die Menschen von Dämonen. Christus verkündigt die frohe Botschaft. Und du gehst in die Apostelgeschichte hinein und du siehst, die Apostel tun das Gleiche. Sie heilen die Kranken, die Dämonen fahren aus. Die frohe Botschaft wird verkündigt bis nach Rom. Hatte Jesus ja auch gesagt. Von Jerusalem, Samarien bis an die Ende der Erde. Und Rom galt damals als das Zentrum des Reiches. Und von da aus bis an die Ende der Erde. Das ist die Kraft, die hier Christus hatte. Die hier seine Jünger haben. Was ihnen vor Augen gemalt wird. Und Jesus hatte den Jüngern noch gesagt, ihr sollt Frucht bringen. Wir sind von Jesus ausgesandt, um Frucht zu bringen. Im Johannesevangelium, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Christus hat dich dazu bestimmt, dass du Frucht bringst in deinem Leben und dass dadurch der Vater im Himmel geehrt wird. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger, hat Jesus gesagt. Was ist denn Frucht? Was ist denn Frucht für Jesus? Auch da weist das Neue Testament viele Früchte auf, zum Beispiel Umkehr, Umdenken. Das, was wir mit diesem altdeutschen Begriff Buße tun nennen. Wo wir unser Denken auf das Reich Gottes hin ausrichten und sagen, wir denken nicht mehr um ich, meiner, mir, mich, sondern wir denken in den Dimensionen des Reiches Gottes. Christus ist der Herr. Ich darf in seinem Reich leben. Er gebraucht mich. Ich bin wertvoll, wertgeschätzt. Auch in der Wahrheit zu leben, wird als Frucht bezeichnet. Jesus hat eine Situation erzählt, dass er sagt, da kommen falsche Propheten und ihr werdet an den Früchten erkennen, dass es falsche Propheten sind. Also schau dir das Leben dieser Menschen an, sagt Jesus. Ist da Liebe, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Erlebt ihr Christus in dem Menschen oder nicht? Das ist die Frucht. Dass unser Charakter verändert wird, Christus ähnlicher wird. Und auch, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Paulus schreibt, dass er Frucht bringen will, er schreibt in den Römerbrief, dass er Frucht bringen will und dass Menschen für das Evangelium erreicht werden sollen. Auch das ist Frucht, dass wir in unserem Umfeld Menschen für Jesus gewinnen können. Das ist Teil, nicht alles, ich betone das, nicht alles. Aber die Dimension des Reiches Gottes umfasst unter anderem, dass wir gesandt sind, die frohe Botschaft den Menschen weiterzusagen. Es gibt noch weitere Dimensionen. Wir sollen zum Beispiel lieben, Gott lieben, unsere Nächsten lieben. Ganz zweckfrei den Nächsten lieben. Nicht als Missionsopfer. Das ist die Dimension des Reiches Gottes, dass wir eine Haltung der Liebe im Alltag leben. Gegenüber unseren Nachbarn, unseren Familien. Dass wir Gott lieben. Und ein anderer Auftrag, der zum Reich Gottes dazugehört, ist, dass wir die Schöpfung gestalten dürfen. Das gehört zum Auftrag Gottes dazu, diese Schöpfung, die seine Schöpfung ist, dass wir sie gestalten, dass wir sie bewahren, dass wir darauf Acht haben. Das gehört zum Reich Gottes mit dazu. Und wie mag es dem Theophilus wohl gegangen sein, als er dann angefangen hat, in der Apostelgeschichte zu lesen? Da ist dieser Petrus. Im Lukas-Evangelium hat er gelesen, ab im Kapitel 22 kann man das nachlesen, dass Petrus Jesus dreimal verraten hat. Also der ist am Ende nicht so richtig gut dabei weggekommen. Und dann hat Theophilus weitergelesen in der Apostelgeschichte und sieht auf einmal dieser Feigling. Der einzige Unterschied ist die Kraft des Geistes Gottes. Und er fängt an, vor Tausenden von Menschen zu predigen und diesen Christus zu verkündigen. Denjenigen, den ihr da vor einigen Wochen hingerichtet habt, ist der Herr. Denjenigen, den ihr da hingerichtet habt, ist der Sohn Gottes. Diese Kraft war in ihm auf einmal. Er hatte die Zeugenkraft bekommen von Gott. Die Angst war wie weggeblasen. Und ich stelle mir das so vor, wie Theophilus sich gedacht hat, wer in meinem Umfeld ist jemand, dem ich die frohe Botschaft sagen kann? Wenn Petrus Angst hatte im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte Mut bekommt, Christus zu bezeugen, was kann in meinem Leben der Unterschied sein? Wenn der Heilige Geist mich drängt, den Menschen die frohe Botschaft zu sagen, wie das auf einmal Petrus kann, müssen ja nicht gleich 3000 sein, aber vielleicht der eine. Wo der Heilige Geist dich drängt, sag es weiter. Du musst nicht mich verteidigen. Wir müssen nicht Gott verteidigen. Sei einfach Zeuge für das, was du erlebt hast mit Gott. Wir müssen auch nicht unsere Kirche verteidigen. Es gibt an der Kirche vieles zu kritisieren, zu Recht zu kritisieren. Aber was du mit Gott erlebt hast, dass du frei bist, dass du Hoffnung hast, dass du geliebt bist für ewig, das kannst du weiter sagen. Oder wie er dann weitergelesen hat, als Petrus und Johannes in den Tempel gekommen sind, da war dieser Bettler, der da jeden Tag lag und gebettelt hat. Jeden Tag. Und dann kommt der eine Tag, wo die Kraft Gottes auf diesen beiden Männern ruht und sie sagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber im Namen Jesu, steh auf und geh. Und die Kraft Gottes kommt auf diesen gelähmten Mann und der wird geheilt und er kann laufen. Das Reich Gottes wird gebaut. Natürlich gibt es auch viel Trubel danach. Völlig logisch. Und ich glaube, dass wenn wir so uns mal vor Augen halten, wenn wir die Apostelgeschichte uns vor Augen halten, das als Visionsbuch für Christen zu lesen, was Christus in deinem Leben bewirken kann durch den Heiligen Geist, das kann sehr unterschiedlich sein. Da ist der Petrus auf der einen Seite, der vor tausenden Menschen spricht, und auf der anderen Seite ist ein Hananias, der nur ein einziges Mal vorkommt in der Apostelgeschichte. Ein einziges Mal. Wisst ihr wo? Wisst ihr wo? Saulus. Saulus ist vom Pferd genockt worden. Er wollte die Christen verfolgen. Er ist der Herrlichkeit Gottes begegnet. Und er ist blind geworden. Und er sitzt in der Stadt Damaskus. Und Gott spricht einen Christen in dieser Stadt an. Hananias. Du Hananias, geh hin zu Saulus. Bete für ihn. Leg ihm die Hand auf. Ich habe diesen Mann herausgerufen für einen großen Auftrag. Ein einziges Mal. Reich Gottes wird gebaut. Was wäre passiert, wenn Hananias zu Recht gesagt hätte, es könnte sein, dass ich gerade ein geistliches Problem habe, weil wenn ich da hingehe und der sich nicht wirklich bekehrt hat, dann bin ich tot. Dann bin ich der Erste, der Stein an den Kopf kriegt. Reich Gottes wird gebaut in diesem Moment. Der lässt sich vom Geist Gottes führen zu diesem Saulus. Er betet für ihn. Seine Augen werden geöffnet. Und die Rest der Geschichte ist über Saulus, der zum Paulus wird. Und bis nach Rom die frohe Botschaft verkündigt. Was wäre passiert, wenn Hananias nichts getan hätte? Es kann sein, dass du in dem Leben von einem Menschen einen Unterschied machst. Dass du ein einziges Leben verändern kannst durch die Kraft Gottes, die in dir lebt. Was kann daraus passieren? Und ich glaube, dass die Apostelgeschichte auch Theophilus ein Bild von Gemeinde gegeben hat. Dass das ein Visionsbuch für Gemeinde geworden ist. Kirche ist keine tote Religion. Kirche ist keine Staatsreligion. Das ist ja so eine Vorstellung, die viele Menschen von uns heute manchmal auch haben in unserer Gesellschaft. Die Kirche, die ist für sie Zeremonien da. Für die Übergangszeremonien wie Taufe und Beerdigung, also da, wo im Leben irgendwelche Übergänge sind, wo man irgendwie nochmal einen Ort braucht zum Trauern und eine tolle Rede. Das sind häufig, dazu ist Kirche verkommen leider, in dem Denken von vieler Menschen. Eine blutleere Theologie. Und die Pfarrer und die Pastoren sind zu Zeremonienmeistern geworden, in das Leben hinein und in das Leben hinaus und vom Leben hinaus. Aber das Christentum ist nicht etwas, was wir uns vielleicht manchmal darunter vorstellen in unserem Land. Und das haben viele Menschen auch durchschaut. Ja, auch da, wo wir versuchen, die Frömmigkeit in Kirchen manchmal über Rituale und so weiter zu retten, auch in freikirchlichen, christlichen Kreisen, wo wir versuchen, über Formen etwas zu machen. Die Frage ist immer, wirkt Gott? Wenn wir uns die Apostelgeschichte vor Augen halten, dann wird uns vor Augen gemalt, wahres Christentum ist immer Handeln Gottes. Christentum ist etwas, das uns steuert, das uns beherrscht. Gott, der uns beherrscht. Gott, der das Sagen in unserem Leben hat. Etwas, das mit uns geschieht. Und Theophilus wird auch verstanden haben, dass die Gemeinde, die einen Blick hat für den Auftrag, zu dem Gott sie gerufen hat, dass sie eine Gemeinde ist, die im Gebet ist. In den verschiedensten Orten. Karl Barth hat mal gesagt, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Wie man beten soll, das steht in der Bibel, aber was man beten soll, das steht in der Zeitung. Und wir sehen hier eine Gemeinde, die gemeinsam auf die Knie geht und die betet. Und Herr, nun sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort, nachdem die verfolgt worden sind. Die sagen nicht, Herr, nimm die Verfolgung weg, sondern die sagen, Gott, gib uns Kraft in der Verfolgung, für dich zu stehen und deine frohe Botschaft weiterzusagen, trotzdem weiterzusagen. Und wenn sie uns unser Leben nehmen, wir werden trotzdem für dich stehen, weil wir deine Liebe erlebt haben. Und die Liebe ist stärker als der Tod. Das ist die Kraft, die Menschen da bewegt hat. Leute, die vorher noch nicht den Mund aufgekriegt haben. Ein Petrus, der später dann bereit ist, für Christus zu sterben. Gott sei Dank auch befreit wird. Aber andere sterben. Stephanus. Was für eine Zeugenkraft. Und eine Gemeinde, die stark durch Gebet ist. Ich komme zum Schluss, wenn ich mir vor und möchte euch nochmal vor Augen malen. Was ist hier Lukas bereit, für einen Menschen zu investieren? Und ich bete, dass der Heilige Geist die Menschen vor Augen malt. In deinem Umfeld. Wo du sagst, Jesus, sende mich. Wer soll das machen? Sende mich. Sende mich zu diesen Menschen. Ein Wort, das aufbaut. Ein Gebet für Heilung vielleicht. Oder für Trost. Oder für Auferbauung. Jesus, sende mich. Er hat zwei lange, lange Briefe geschrieben, um diesen Menschen, den Christus, vor die Augen zu malen. Und dann, um ihm vor Augen zu malen, welche Kraft der Heilige Geist in dem Alltag von ganz normalen Menschen ausgelöst hat. Jesus definiert Treue immer unter dem Aspekt des Verhaltens. Ob wir dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, treu sind. Da wird Christus immer danach fragen, haben wir die Bereitschaft gehabt, Risiken auf uns zu nehmen? Die unseren Glauben gefordert haben, um Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Denn wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken in Christus Jesus, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn du zu Christus gehörst, dann kannst du dir sicher sein, wenn du da die Tür rausgehst, Christus hat Werke für dich vorbereitet, in denen du leben darfst, jeden Tag, wo du den Unterschied machen darfst, wo die Kraft Gottes fließen kann, in deinen Alltag hinein. Und wo dann keine Trennung mehr ist zwischen sonntags hier und montags was anderes. Wir wollen als Gemeinde dahin kommen, dass wir eine Dimension des Reiches Gottes haben in unserer Gemeinde, in unserem Denken. Wir wollen umdenken, auch als gesamte Gemeinde. Darum haben wir diesen Prozess angestoßen. Es ist nicht so, dass einige hier morgens, sonntags Lobpreis machen und andere kommen am Sonntag hierher und machen Prozess. Wir wollen Lobpreis machen, weil wir Gott anbeten, weil wir Gottes Gegenwart suchen. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, die umdenkt und die sagt, diese Stadt ist unser Ziel, der Liebe Gottes. Wir wollen diese Stadt erreichen mit der Liebe Gottes, weil Christus uns gesandt hat in unser Umfeld hinein. Das geht ganz, ganz konkret. Nicht, dass hier irgendwie Tausende gleich reinkommen, sondern du machst den Unterschied ab morgen oder ab heute Nachmittag vielleicht. wenn du dich dazu auffordern lässt. Christus hat etwas in dich hineingelegt, sich selbst, seinen Heiligen Geist. Und dazu möchte ich euch herausfordern. Und ich habe gebetet, dass der Heilige Geist es auch ganz individuell tut. Dass er euch ganz konkret Menschen vor Augen malt. Eine Erweckung beginnt immer von einer Person zur nächsten. Nicht die Massen. Der nächste Mensch, dem du begegnest. Und der Heilige Geist leise in dein Ohr flüstert, hey, sag ihm das. Du kriegst ein Wort der Erkenntnis, sprichst das in sein Leben hinein. Und er ist total platt. Woher weißt du das? Oder du fängst an, für ihn zu beten. Ich sehe, du bist krank. Kann ich für dich beten? Die Türen werden sich öffnen, wenn du so dich von Gott gebrauchen lässt. Das hat Hananias getan. Wenn er falsch gelegen hätte, hätte es ihn das Leben gekostet. Dann wäre er der Erste gewesen, der Saulus in die Arme gelaufen wäre. Aber er hat den Mut gehabt, auf das Reden Gottes zu hören. Ist losgegangen, ein Botschafter der Versöhnung geworden. Lass uns so diese Stadt in den Blick nehmen. Und funktioniert das jetzt mit dem Foto? Wir haben ja euch heute Morgen alle ein Puzzleteil in die Hand gedrückt und da ist ein Bild daraus entstanden. Hier vorne ist es. Und das werden wir gleich auch über die Folie sehen können. Danke an die Leute, die das organisiert haben, dass das funktioniert. Also zumindest hier funktioniert schon. Geht? Ist nicht angekommen. Okay, ist nicht angekommen. Egal. Deshalb egal. Wenn es dann fällt. Das könnte sogar gehen. Einen Moment. Wir sind ja heute Morgen spontan. Was? Danke. Das sieht noch unvollständig aus. Da fehlen doch noch Leute. Und wir beten, dass Christus dir ein oder zwei Menschen vor Augen malt. Und dass du anfängst, für diese Menschen zu beten, dass du fragst, Gott, sende mich. Wo ist der Mensch, dem ich diese frohe Botschaft in der nächsten Zeit sagen darf? Wo darf ich Botschafter an Christi Stadt sein? Und wir wollen euch einladen, gleich wenn die Lobpreiser noch ein Lied spielen, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr als Zeichen dafür euch so ein Puzzlestück mitnehmt. Vielleicht hast du eine Person vor Augen. Und dann nimmst du dir die Nummer 346 vielleicht und nimmst es mit nach Hause und legst es in dein Portemonnaie. Und immer wenn du das vor Augen hast, legst an einen Ort, wo du es sehen kannst. Und sagst, Christus, das Bild ist noch nicht vollständig. Jesus möchte noch Menschen hinzurufen. Jesus möchte mich gebrauchen, um dieses eine Puzzlestück anzubringen. Symbolisch gesehen. Es gibt diese Menschen in meinem Umfeld und ich bin gesandt an Christi Stadt. Nicht die Kirche als Ganzes, sondern ich ganz konkret. Dein Alltag soll sich verändern. Du sollst die Kraft Gottes erleben, wie Menschen sich verändern, wie du den Unterschied machen kannst. Habt ihr es verstanden? Hat Christus dir... Ich möchte euch bitten, steht mal auf. Kommt ihr schon mal nach vorne? Und ich möchte beten und dann könnt ihr nachher einfach nach vorne kommen, könnt euch das unvollständige Bild auch nochmal anschauen und so im inneren Gebet euch hier ein Puzzlestück holen oder zwei und es mitnehmen und lasst uns dafür beten, dass das voll wird. Dass Menschen Christus kennenlernen. Dafür beten wir, dafür sind wir da als Gemeinde, weil Gott seine geliebten Kinder, die sind nämlich nicht nur hier heute Morgen. Es kann sein, dass die eine ganz beschissene Nacht hinter sich haben. Dass die ganz, ganz unheilige Dinge heute Nacht gemacht haben. Aber Gott hat seine Augen schon auf ihr Leben gelegt. Und er möchte, dass du den Unterschied machst. Dass du hingehst zu diesen Menschen. Entschuldigung. Dass du hingehst zu diesen Menschen. Und dass du die Liebe Gottes zu diesen Menschen bringst. Dass Gottes Reich gebaut wird. Und ich darf euch heute Morgen als Botschafter Christi aussenden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ins Kreuz gegangen bist und dass du auferstanden bist von den Toten. Damals, als du mit deinen Jüngern zusammen warst, hast du mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen, Jesus. Du hast ihnen vor Augen gemalt, dass das Reich Gottes nicht ein Sonntag ist, wo man sich mal trifft, sondern das Reich Gottes ist da, wo du die Herrschaft übernommen hast. Und ich danke dir für uns als Gemeinde, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du der Herr dieser Gemeinde bist und wir beten, dass es immer mehr wird, dass es immer sichtbarer wird. Wir beten, Heiliger Geist, dass du diese ganzen Schwestern und Brüder, dass du sie gebrauchst in der kommenden Zeit. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt ganz konkret den Geschwistern hier Menschen vor Augen malst, dass du zu ihren Herzen sprichst und dass du ihnen einen Auftrag gibst, Menschen diese frohe Botschaft zu sagen, in Wort und in Tat, so wie du es auch getan hast. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt Berufung dafür freisetzt, für Menschen in den Riss zu treten und so wie Lukas auch bereit zu sein, lange Wege zu gehen, viel zu investieren, um einen Menschen für dich zu gewinnen, Jesus. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde werden, die immer mehr dieses Denken des Reiches Gottes lebt. Dass wir eine Gemeinde sind, die sich für das Wohl dieser Stadt einsetzen wollen, für das sein Reich in dieser Stadt gebaut wird. Und dass da, wo Menschen in Not und in Elend leben, dass wir beten, wo wir dort eingreifen können, wo wir ein Teil sein können, eine Gebetserhörung sein können für die Not, die in dieser Stadt herrscht. Dazu bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns dazu gebrauchst. Amen.